Hi, hier ist Lisa von April Art und ihr hört Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1, Astra Colada, mit den wundervollen Herren Hauke Horreis und Daniel Hüttmann. Astra Colada.
Euch.
Hallo.
Es ist Donnerstag. Es ist Astra Colada-Zeit. Wir sind outside, Daniel. Wir sind heute nicht in der Hebebühne. Wir sind heute nicht in der Astra-Stube. Wir sind nämlich heute in Wilhelmsburg in einem wunderschönen Loft. Dürfen rauchen und Kaffee trinken. Und haben heute zur Abwechslung zwei Gäste am Start. Und zwar.
Moin, ich bin Timo vom Tourhafen.
Und Mario vom Tourhafen.
Wir begrüßen euch.
Zum Hallo. Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1. Hast du vergessen?
Habe ich vergessen.
Aber das müssen wir sagen, damit das Clubkombinat uns dann auch im nächsten Jahr auf jeden Fall einen Preis gibt für irgendwas.
Für 100 Folgen Nonsens. Aber du weißt doch, ich habe doch jetzt gerade die Lisa Marie von April Art, ja. Die da auch schon von sich aus gesagt hat, dass wir Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 sind.
Voll gut.
Mega. Wie ist es für euch, bei Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 zu sein?
Eine Ehre. Absolut.
Am Puls der Zeit, sag ich mal.
Aber Frage, Tourhafen, was heißt ein Tourhafen?
Ja, Tourhafen ist in der Kurzfassung eine Full-Service-Merchandise-Agentur.
Das heißt, ich als Band kann bei euch sagen, wir hätten gerne halt einen Bandshop und ihr macht es uns.
Unter anderem, aber das geht ja auch noch weiter. Also wir könnten euch Leute stellen, die mit euch auf Tour fahren, die dann den Stand aufbauen, verwalten und so weiter und so fort. Wir könnten euch einen Online-Shop einrichten. Wir könnten euch neue Artikel vorschlagen und in Kooperation mit euch auf die Beine stellen. Ihr könntet Fotos oder Videos bei uns machen für eure Artikel. Da sind wir gut ausgerüstet.
Seit wann gibt es Tourhafen?
Seit dem 1. Januar 2019. Also man muss dazu sagen, dass wir beide, also Timo und ich, schon, ich kann es so frech sagen, alte Hasen im Business sind. Also ich bin seit 28 Jahren in der Branche tätig. Timo ist weit über 10 Jahre auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen.
Ich würde hier sagen so 15, 16, 15 Jahre, 17 Jahre.
Ja, und ja. Wir sind eigentlich so im Merch-Bereich groß geworden und haben als Freelancer für große und kleine Firmen gearbeitet. Alle großen Festivals betreut, die es in Deutschland gibt. Und haben uns dann gesagt, jo, das können wir auch selber machen. Und dann machen wir das mal selber.
Wir sind jetzt seit März 2020 hier in diesem Büro. Sind wir eingezogen.
In dem schönen Loft.
Sind hier eingezogen und eine Woche später kam der Lockdown. Richtig geil. Die Zeit haben wir genutzt.
Um eine Kaffeemaschine aufzustellen.
Nee, das war schon crazy. Also so raus aus dem Homeoffice oder dem Tourbus-Office mal diesen Schritt gewagt zu haben, dass man sich jetzt einen Ort sucht, wo man halt zum Arbeiten hinfährt und wo man Sachen lagern kann und so weiter. Also die ersten Online-Shop-Regale habe ich bei mir in meiner Wohnküche eingerichtet. Und dann gab es halt ein halbes Jahr ein Pancake-Verbot, weil man einfach nicht braten durfte, weil sonst die Artikel nach Fett gerochen hätten. Und da war man schon relativ happy, als es dann hieß, geil, wir haben jetzt hier einen Raum in Wilhelmsburg, Lagerfläche, Arbeitsfläche in einem sehr coolen, kollegialen Umfeld.
Ja, ist schon Traum. Ja,
und total mit sehr viel Anlauf auf die Sache zugegangen. Und dann kam Corona.
Wie lief das ab? Ich meine, ihr seid ja abhängig von Bands, die jetzt gerade nicht touren können und nichts verkaufen können auf Tour.
Wir haben gemerkt, dass der Markt, wie er sonst funktioniert, im Merchandise-Bereich total kollabiert ist. Also du hast ja im Sommer den großen Festivalsommer, der dann quasi von der Winter-Frühlingstour begleitet wird und dann kommt die Herbst-Winter-Tour. Also die beiden Tourblöcke und den Festivalsommer gibt es halt. Im Sommer halt Großbaustelle auf dem Acker zu den Tourblöcken von Stadt zu Stadt im Sprinter oder im Nightliner. Das konnte alles nicht stattfinden. Das heißt, diese ganzen Konzepte für die Großfestivals, die man gemacht hat oder auch die Planung für die kleinen Sprintertouren. Da musste man sich was Neues überlegen. Dementsprechend haben halt auch unsere Kunden keine Ware nachbestellt, weil einfach keine Konzerte stattfinden konnten und nichts vor Ort verkauft werden konnte oder auch nichts im Online-Shop, weil einfach dieses Erlebnis-Live-Event, wo man vielleicht zu viel Bier getrunken hat und kein Geld mehr in der Tasche hat, aber am nächsten Tag findet man die Band trotzdem noch richtig geil und guckt halt mal im Online-Shop, das gab es so nicht. Und deswegen mussten wir uns da erstmal komplett neu orientieren.
Was aber nicht so lange gedauert hat, ne?
Was nicht so lange gedauert hat und vor allem, es ist ja nicht so, dass wir ein Jahr ohne Corona jetzt in diesem Büro waren und wussten, wie läuft so ein normales Tourhafenjahr ab, sondern das war schon irgendwie, ich will jetzt nicht cool sagen, dass halt diese beiden Sachen zusammen funktioniert, stattgefunden haben, aber es war hilfreich für uns, erstmal unsere Strukturen zu finden, weil vorher haben wir halt jeden Tag telefoniert, aber Mario war in, keine Ahnung, in Potsdam oder in Dresden und ich war in München oder in Karlsruhe oder hier in Hamburg. Und dass wir zusammen an einem Ort an zwei Schreibtischen arbeiten, das gab es so halt auch noch nicht. Und da konnten wir halt schön unsere Hausaufgaben machen, wir konnten schön wachsen in einem gesunden Tempo und mussten halt mal gucken, womit kann man im Merch-Sektor außerhalb vom Live-Geschäft überhaupt Geld verdienen, ne?
Womit kann man denn überhaupt im Merch-Bereich außerhalb des Live-Geschäfts Geld verdienen?
In der Branche würde man sagen, im Industriebereich. also Merch ist ja wirklich nicht abhängig von Musik oder vom Live-Bereich. Merchandise ist ja, keine Ahnung, angefangen hat ja, glaube ich, alles mal mit Star Wars und Walt Disney, was ja auch nicht im Live-Bereich stattfindet oder im Tourneebereich oder im Musikbereich. Und so hast du ja mittlerweile auch. Also wir haben Großkunden, die haben überhaupt nichts mit Musik zu tun, ganz im Gegenteil. Die haben halt Souvenirläden, weil sie selber ganz große Player in ihrem Business sind, was aber nichts mit Musik zu tun hat und verkaufen dadurch Merchandise-Artikel, was jetzt auch nicht immer ein T-Shirt sein muss. Das kann auch ein Flaschenöffner sein oder ein Mützchen, Basecap, Jacken, Schneekugeln.
Ja.
Und da haben wir tatsächlich Ausschau gehalten, beziehungsweise ist man auch an uns rangetreten. Und so hat sich das in der Richtung entwickelt, dass wir wirklich jetzt mehrgleisig fahren, also nicht nur den Musikbereich bedienen, sondern auch die Industrie. Aber ich glaube, der einschneidende Moment mit diesem Stillstand und Bezug des Büros war eine mehr oder weniger, naja, nicht Schnapsidee, aber wir haben einen sehr netten Kollegen und sehr guten Freund, der Friese, das ist der Tourmanager und Merchandiser von Turbostart.
Bester Typ,
ne? Und es ist bekannt wie ein bunter Hund in Köln und legt doch auf, DJ, arbeitet in so einem Plattenladen. Und der hat ein Design entwickelt und wollte es einfach Clubs zur Verfügung stellen und Künstlern zur Verfügung stellen, damit die damit irgendwie so ein bisschen Geld generieren können. Das lief so unter dem Motto Be My Quarantine, No Culture, No Life. Und da hat er ein Design entwickelt und hat das online gestellt auf Facebook. Und bevor überhaupt da irgendwie ein Kommentar kam oder ein Like, hatte ich den Telefonhörer in der Hand und habe ihn angerufen. Und gesagt, Moment, so geht das nicht, wir müssen das anders machen. Ja, wir haben ihm angeboten, das als Online-Plattform zu machen und groß aufzuziehen. Das heißt, wir haben uns also wirklich sehr namhafte Designer aus Deutschland an die Strippe geholt und haben gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, was zu entwerfen? Kostenfrei. Im Gegenzug könnten sich Clubs bei uns melden und sagen, wir würden an dieser Aktion teilnehmen, bezahlen überhaupt nichts dafür. Wir drucken den ganzen Kram und wir haben dann nachher, glaube ich, wir haben es nachher in Staffeln gemacht, immer so vier Designs, 3 Monate laufen lassen und haben dann im Prinzip eine Plattform oder eine E-Commerce-Plattform entwickelt, wo der Kunde T-Shirt-Designs, also T-Shirts kaufen konnte und im gleichen Zug entscheiden konnte, wohin das Geld dafür geht. Also nach Abzug der Produktionskosten haben die Clubs dann dementsprechend Geld von uns bekommen. Und der Kunde konnte entscheiden, ich unterstütze das Astra oder ich unterstütze das Molotow. Und wir hatten, glaube ich, so 70 Clubs in Deutschland. Und am Ende haben wir gesagt irgendwie, okay, wenn das irgendwie ein paar Wochen funktioniert, dann halten wir uns über Wasser. Aber das wurden dann 4-5 Monate. Hm. Und daraus sind tatsächlich Spendensummen entstanden von knapp 80.000 Euro, die wir ausgestüttet haben an die Clubs in Deutschland. Das war sehr einschneidend. Ja.
Krass.
Damit sind wir sehr gewachsen, auch für uns, so wie wir uns finden im Büro, oder wie der Ablauf ist, so mit dem ganzen System, Warenwirtschaft, packen, versenden, wie kommen wir mit DHL klar? Die standen dann hier wöchentlich in 7,5 Tonner LKW und haben Pakete abgeholt, also Tausende. Und das war für uns so, der Sprung ins kalte Wasser war heftig, aber er tat gut.
Also dadurch habt ihr auf jeden Fall mega viel gelernt in der Zeit, oder?
Ja.
Also auch alles, was büromäßig, was du gerade sagtest, wie läuft das mit DHL, Warenwirtschaft, ja, etc. pp. Also eigentlich war das ja mega gut. Also nicht nur, dass diese Aktion sowieso total großartig war, davon ganz abgesehen, weil wir mit der Astra-Stube waren, glaube ich, einer der ersten Clubs auf jeden Fall. Bla war, glaube ich, mit als erstes dabei.
Ja, genau. Ja.
Astra-Stube. Und wir haben tatsächlich profitiert davon, dass wir einer der ersten Clubs waren auf jeden Fall. Weil es gab am Anfang halt gar nicht so viele, was total super war.
Ja.
Weil die Leute haben, also wir haben echt richtig viel verkauft. So, und das Bla, glaube ich, auch. So. Ja. Und das waren hinterher wurde es ja immer mehr. Da wurden natürlich dann halt auch die Spenden halt weniger, weil du ja mehr Auswahl hattest. Also da hatten wir auf jeden Fall Glück, dass wir eine der ersten waren. Aber es waren so viele gute Clubs hinter dir, die da einfach mit bei waren.
Das war ja, Wahnsinn. Also die namhaften Clubs sowieso, aber wir hatten dann auch, das bleibt mir sowieso in Erinnerung, wir hatten in Königs Wusterhausen ein Kulturkino. Das kannten wir nicht. Und die haben tatsächlich mit Abstand am meisten Shirts verkauft.
Echt jetzt?
Ja. Wahnsinn. Wir haben uns immer gefragt, also Königs Wusterhausen, klar, südlich von Berlin, ist ein Begriff, ist man früher mal mit der S-Bahn durchgerauscht irgendwie. Aber so, wir kannten es nicht. Es wurde wirklich, es hat sich so eingeprägt. Und ja, Learning by Doing, total. Also es hat uns wirklich gestärkt, auch irgendwie so weiterzumachen und gar nicht aufzugeben. Und auf der anderen Seite müssen wir sowieso, wenn die Geschäfte wieder auf sind, wenn die Clubs wieder auf sind, dann können wir sowieso so erstmal nicht auf Tour gehen, weil wir beide sind eingeladen, in jedem Club erstmal ein Bier zu trinken. Absolut. Das heißt, wir sind ein Jahr lang sowieso erstmal unterwegs.
Ihr seid ein Jahr lang unterwegs erstmal. Ja. Sauftour. Ja. Könnt ihr sofort T-Shirts drucken. Ja. Sauftour, weiß ich nicht, 2022.
Ja, genau.
So. Mario und Timo und Tour. Voll gut.
Nee, aber das war halt, das war ein sehr schönes Gefühl, auf der einen Seite zu sehen, ey, unsere Firma kriegt jetzt die ersten Strukturen, und auf der anderen Seite das ganze Feedback, was da zurückkam, weil man halt wirklich schnell helfen konnte. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass man, es gibt ja gerade so viele Förderprogramme und so weiter, da füllt man erstmal 100 Seiten aus und irgendwann in 6 Monaten kriegst du ein Viertel überwiesen, eine Anzahlung oder so. In diesem Fall war das wirklich ganz schnelle, ganz konkrete Hilfe, die direkt an die Clubs, an die Kulturtreibenden ging.
Der kurze Dienstweg.
Der kurze Dienstweg.
Total, ja.
Was jetzt halt auch, keine Ahnung, wenn da eine Kulturstätte 2000 Euro bekommen hat, was jetzt auf das lange Jahr gesehen auch nicht viel ist.
Nee, aber für den Moment war es
halt super. Genau, in dem Moment, wo man sich erstmal aufstellen musste, shit, hier ist jetzt diese Pandemie, was machen wir jetzt? Wie machen wir das? Wann machen wir das? Und da halt einfach so ein bisschen so eine Rückenstärkung zu bekommen, ohne dass man irgendwas dafür tun musste. Man musste uns ja einfach nur eine E-Mail schreiben, das Club-Logo schicken und schon ging's los. Ne?
Ja.
Das freut mich vor allem, weil Mario und ich ergänzen uns sehr gut. Mario ist ja schon seit Dekaden im Geschäft und kennt alle großen Stadien dieses Landes und weiß, was da merchmäßig geht. Ich bin ja mehr so der
Tournee-Ultra.
Ich bin ja mehr so der kleine DIY-Sprinter-Band-Typ, wie du halt auch, oder Hauke, wie du auch. Und deswegen ist es halt total schön, mit dieser Sache, die man jetzt quasi hauptberuflich macht, auch die Szene, aus der man eigentlich kommt, in der man so viel gelernt hat und die man auch weiterhin unterstützen möchte, dass man der einfach so schnell wirklich was Gutes tun konnte, ne?
Ja, weil es hat halt viele Clubs auch einfach in der ersten Zeit, wo keiner wusste, okay, kriegen wir, gut, Hamburg war natürlich noch ein bisschen außen vor, ne? Weil da hat unser Finanzsenator Dressel ja relativ schnell gesagt, so kein Club muss während Corona schließen, so. Natürlich auch durch das Clubkombinat natürlich auch wieder gefördert.
Ja.
Aber trotzdem hat uns das Geld von den T-Shirts die ersten 2 Mieten bezahlt, wo wir noch kein Geld hatten und wo auch unser Vermieter, die Deutsche Bahn oder die Kreativgesellschaft für die Bandwohnung am Anfang gesagt haben, so, das ist uns doch vollkommen egal, ob hier jetzt gerade Pandemie ist, wir wollen die scheiß Mieter haben.
Mhm. Ne?
Und das hat uns die ersten 2 Monate halt komplett gerettet, ganz einfach.
Ja, geil.
Absolut.
Das ist ein schönes Feedback, das jetzt mal auf diesem Weg auch wieder zu hören.
Ja, also wir hätten die ersten, also die Monate keine Miete zahlen können. Definitiv nicht. So. Und die Deutsche Bahn, vor allem die Kreativgesellschaft, auch wenn man denkt, dass die Kreativgesellschaft so cool ist, ist sie bestimmt auch in einigen Teilen. Aber wenn es um die Miete geht, ist es genauso eine Riesenfirma wie die Deutsche Bahn. Mhm. So, ne?
Ja.
Und im Endeffekt, dass es dann hinterher so war, dass die großen Vermieter gesagt haben, okay, sagt uns Bescheid, wenn ihr eure Miete zahlen könnt. Das hat ja nur was damit zu tun, dass wir durchs Clubkombinat so einen Wisch bekommen haben, wo drauf steht, ihr steht unter dem Clubrettungsschirm und eure Miete wird irgendwie gezahlt. Ja. Und nur durch diesen Wisch unterschrieben von Tschentschner und ich weiß gar nicht, von Dressel, glaube ich, konnten wir halt an unsere Vermieter rangehen und sagen, guck mal hier steht's drin, wir kriegen die Förderung irgendwann und das Geld kommt, aber wir wissen halt nicht wann. Mhm. Und ab da war das für die auch cool. So ab da, okay, dann bezahlt halt dann, wann ihr könnt. Ja. Aber das war halt auch erst September letzten Jahres, wo das wirklich raus war, dass das so ist. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Und darum war diese erste Kohle halt lebenswichtig.
Krass lange Zeit.
Ja, hey, wenn man überlegt, dass das letztes. Was war eure letzte Tour, die ihr gemacht habt?
Moment, da ist schon Staub drauf.
Schrottgrenze, da war ich Mercher und Tourmanager im Januar. Und es wären halt noch Termine im März gewesen, die dann aber nicht stattfinden konnten.
Mhm. Ja, ich hatte, glaube ich, so richtig die A-Karte. Ich war mit den drei Fragezeichen auf Tour. Und beziehungsweise war es ein Tourneestart. Wir waren vorher schon kurz in Wien und hatten in der Elbphilharmonie in Hamburg eine Show gehabt, so als Warm-up. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet in der Druckerei und habe tatsächlich einen 40-Tonner LKW mit Merch beladen, also nur Merch. Mhm. Weil das ist wirklich die verkaufen sehr viel. Und das war ein Tag, ja, so 12 Stunden. Und da gehen ja ein paar Tonnen rein und ich habe die LKW-Tür zugemacht, da kam der Anruf, du, ist nicht.
Kannst alles wieder auspacken.
Ja. Und dann habe ich gesagt, sorry Leute, ich fahre nach Hause. Und dann bin ich tatsächlich 2 Wochen später erst wieder hingefahren und habe den LKW wieder ausgeladen. Ich habe es mir nicht angetan, echt. Und wir haben ja, es gibt ja noch eine ganz kuriose Geschichte, weil wir gerade bei LKW sind. Wir haben das 2019, unser erstes Jahr als Tourhafen, lief eigentlich besser, als wir es angenommen haben oder als wir es im Konzept zu stehen hatten und haben dann gesagt, ey, wir müssen mal was machen, was Deutschland so noch nicht hat. Und wir haben, also vielleicht kennt man das, so bei Festivals oder Rammstein, die fahren zum Beispiel mit Merch-Trucks durch die Gegend. Das sind so 40 Tonner, die machst du hinten auf und dann hast du da dein ganzer Laden. Kannst halt alles einkaufen. Wie so ein Food-Truck im Prinzip, nur halt mit Merchandise. Und die Dinger sind riesig und da gibt's nur eine Firma, die das macht in Europa und die sitzen in Holland. Und die machen das tatsächlich europaweit, auch Fußballspiele, Formel-1-Rennen, Musik mit jeder großen Band und stehen auch halt auf den Festivals. Und ich habe mich immer gefragt, was machen eigentlich Künstler, die nicht diesen Status haben, sondern mehr so in 3000er Hallen, 4000er Hallen spielen? Da stehen die Leute aber auch draußen und rauchen mal eine oder haben kein Ticket und wollen irgendwie vielleicht doch ein T-Shirt kaufen oder sowas. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir diesen Merch-Truck einfach kleiner bauen als 3,5 Tonner und haben uns den tatsächlich selbst entworfen, selbst designt, natürlich nach Vorlage von den großen Trucks, aber es ist wirklich komplett neu aufgebaut und haben in Hamburg bauen lassen. Mhm. Also ein sogenanntes Merch-Mobil 3,5 Tonnen. Und das ist fertig geworden am 3. März, glaube ich. Ne? Also so anderthalb Wochen vor Corona.
Das war genau die Woche, wo wir eingezogen sind. Genau, geil, die Karre ist fertig.
Kam alles mit einem Mal.
Büroschlüssel in der Hand. Uns gehört die Welt.
Ja, der war auch, tatsächlich hatten wir auch den ersten Auftrag des Merch-Mobils schon und da sind wir wieder bei den drei Fragezeichen. Die wollten das unbedingt, dass wir das machen. Die wollten halt drinnen verkaufen und draußen. Und draußen kann man dann auch schon weitaus früher verkaufen. Das heißt, der Kunde kann sein Shirt nochmal zum Auto bringen, muss das nicht da rumschleppen und das war gebrandet, komplett einmal ringsrum mit den drei Fragezeichen mit so einem Taipan drauf, so eine Art Schlange und ist halt von Branding nach Hamburg schon so beklebt gefahren und hatte nur so Fotografen hinter sich und wurde dann auch an so einem Schrottplatz fotografiert, weil die drei Fragezeichen ja eigentlich so von so einem Schrottplatz kommen und da leben. Und seitdem steht das Ding rum. Aber
ich wollte gerade fragen, ob es ein Würstchenwagen geworden ist.
Wir haben uns tatsächlich bemüht, der Bundesregierung zur Verfügung zuzustellen für Sachen wie, keine Ahnung, also wo der erste Lockdown kam, irgendwie Sachen auszufahren und zu helfen. Das ist auch ich habe ein Schreiben von der Bundeskanzlerin bekommen, dass das alles toll ist und so. Aber wir uns ja doch mehr an die Behörden im Bundesland kümmern oder richten sollten. Die haben aber nie geantwortet.
Ja, so, da ging ja auch alles drunter und drüber.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Aber das Ding ist bezahlt und das ist so eine Art, na, das ist gerade unser Sparbuch. Mhm. So, das ist halt Geld, das steht zwar, aber weil's, wenn wirklich nichts mehr geht, dann wird das verkauft. Mhm. Aber es ist bis Stand heute das einzige qualitativ hochwertige professionelle Merchmobil in Deutschland.
In der Größe,
ja. Genau.
Ja. Das ist voll geil. Ich feiere das total ab, weil man kann damit natürlich auch, also normalerweise, wenn ich jetzt richtig informiert bin, halt auch die Concession ja natürlich so ein bisschen umgehen, ne?
Ja.
Ja, nicht überall, ja, aber halt schon.
Mittlerweile sind die Konzessionäre ja so clever und haben auch das Gebiet vor der Halle schon auf ihre so. Aber ja.
Ja.
Und das Gute ist halt, du musst halt wirklich, also das ist so mit Fächern und Rollos, du machst es im Prinzip am Abend, zählst du kurz aus, du musst es nicht einpacken in
kleinen Karton
oder so, machst super, du los und fährst einfach zur nächsten Stadt, fertig, machst es auf und du kannst halt früher beginnen. Ne?
Ja,
so Doors open, meinetwegen 18 Uhr und du stehst halt auf 14 Uhr.
Ja, auf jeden Fall, aufmachen. Weil, keine Ahnung, bei so einem Bosse-Konzert in der Sporthalle stehen die Kids halt um 14 Uhr da. So, ja, wenn du dann halt dieses Ding aufbaust und sagst, guck mal, ihr könnt halt hier schon was kaufen. Natürlich kaufen die Kids das. Ja. Das haben wir bei Volbeat gesehen, wo die hier in, wo haben die denn gespielt? Vorm Stadion, vor 3 Jahren, 4 Jahren oder so. Und da hatten die halt auch ihr eigenes Mobil mit. Die haben drinnen 3 Merch-Stände.
Genau, das sind diese Holländer, die das machen. Genau. Also im Prinzip läuft das ja noch über Bravado,
kann man genau, Bravado, sagen. Genau, Bravado, genau. Und da war ich auch in so einem Truck drin so. Und das war so ein geiles Verkaufen.
Ja.
So, du brauchst einfach nur hinter dir greifen, so holst das raus, bums aus, fertig. Das ist super.
Gut, dann haben wir einen Verkäufer für die nächsten Touren.
Ey, sofort.
Nee, aber wir haben da auf jeden Fall irgendwie, ich habe auch super viel Gastronomie gemacht, so nebenjobmäßig. Da habe ich viel von dieser Infrastruktur mitgenommen und einfach damit reingesteckt, konzeptionell. Also du musst abends nichts abbauen, du musst morgens nichts aufbauen, du musst abends keine Inventur machen, morgens musst du nicht durchzählen.
Ja.
Wir haben so eine kleine versteckte Büroecke eingebaut, das heißt, du kannst ganz normal weiterverkaufen, aber auch in dem gleichen Wagen in Ruhe das Geld zählen und der Kunde, die Kundin bekommt es nicht mit.
Ja.
So, also mega safe.
Du kannst ja auch ein kühles Blondes aus dem Kühlschrank holen. Ja.
Es ist, wir haben richtig gut beleuchtete Flächen für die Artikel.
Mhm.
Also ist alles integriert. Wir haben ein richtig geiles Schild auf dem Dach, dass man es halt auch von Weitem aus sieht. Du hast eine Anhängerkupplung dran, falls du mal richtig viel Merch dabei hast,
dass du noch einen Anhänger
mit Ware mit dir ziehen kannst, das ist halt schon irgendwie ziemlich nice.
Was bezahle ich da so, wenn ich jetzt so?
Also wir sind noch weit davon entfernt, dass Oatfield 3000 Hallen füllen, aber wir fragen schon mal an.
Ich mache jetzt schon mal die Deals.
Der Punkt ist der, dass wir, also im Prinzip, dass wir bieten das zweigleisig an. Also einmal kann der Kunde natürlich selbst fahren, so als Selbstfahrer und sagt, ey, gib mir das Ding und das wird dann halt eine Miete wie bei Sixt oder sonst irgendwas. Dann müssen wir dann natürlich über die Preise reden, wie abhängig das ist, wie viele Kilometer, wie lang geht die Tour. Oder du sagst, ich nehme das Full-Service-Paket, ihr macht alles. Ich kümmere mich um nichts, ihr stellt die Merchandiser, meinetwegen auch 2 Mann in die Kiste rein und am Ende rechnen wir ab.
Mhm, so. Genau.
Dann ist es natürlich ein bisschen teurer, weil man die Manpower dazu zahlen muss. Aber im Endeffekt würde ich sagen, ja, ab 400 Euro pro Tag.
Ist ein Schnapper.
Also ich sag mal, hab ja den alten Führerschein. Ne? Ich darf ja 7,5 Tonnen fahren mit Anhänger. Schmeiß ich mal ganz kurz hier in den Raum rein. Ja, ist so.
Ja, und vor allem das Ding ist aber auch so konzipiert, es macht nicht nur in einer Club- oder Hallentour-Situation Sinn, auch ein Open-Air.
Ich wollte gerade sagen, so kleinere Open-Airs.
Total easy. Du musst da jetzt nicht so ein Zelt hinbauen und so weiter. Du brauchst eigentlich nur einen guten Stromanschluss. Ja. Du kannst es aber auch auf die Spitze treiben und sagen, okay, ich habe hier ein Festival, ich habe einen festen Merch-Stand im Infield, ich habe 3 Campingplätze.
Genau.
Ich fahre mit dem Mobil am Donnerstag auf Campingplatz Nummer 1, am Freitag auf den 2. Platz, am 3. Tag auf den Platz.
Mega.
Kannst überall nochmal ein bisschen upcashen.
absolut. Das ist total genial.
Und es ist halt einfach, alle diese kleinen Problemchen oder Stellschrauben, die sonst blöd waren, die haben wir da so ein bisschen durchdacht und das Mobil ist halt jetzt das Ergebnis davon, ne?
Ich würde jetzt mal kurz eine kleine Pause veranschlagen und wir haben immer die Möglichkeit, vor der Pause uns Musik zu wünschen, auch unsere Gäste für unsere Astra Colada Nachtasyl-Playlist. Hast du einen Song für heute?
Ich habe tatsächlich keinen Song vor, aber ich guck einfach auf dieses Plakat und ich wünsche mir von Metallica One. Nix vom Schwatten, das ist nämlich gar nicht so geil, wie alle immer sagen. Ich möchte mal, von Metallica mal One. Passt auch tatsächlich auf die Liste.
Habt ihr Songs?
Ich habe ein Album. aber keinen Song davon. Also ich weiß.
Du hast ein eigenes Album?
Mehrere.
Mehrere, ich wollte gerade sagen, mehrere.
Können wir nach der Pause drauf eingehen.
Ich freue mich auf zwei Platten, die jetzt rauskommen. Das ist das neue No Twist Album und die Platte von Kind Kaputt. Also irgendwas von den Platten.
Hat No Twist nicht gerade noch eine Single rausgebracht?
Ja.
Ja, dann nehmen wir die Single, die ist nämlich sehr gut.
Ja.
Okay, und du?
Ich habe gerade geguckt, weil ich habe gerade so ein Ohrwurm, nennt sich das, Movements mit Don't Give Up Your Ghost.
Auch sehr gut, haben wir auch noch nicht.
Dann machen wir jetzt eine kleine Pause und wir hören uns nach dem nächsten Beitrag von April Art.
Bis gleich.
Hey, ich bin's nochmal. Vor ein paar Tagen haben wir gemeinsam mit der Alarmstufe Rot unsere neue Single Break the Silence veröffentlicht. Wir möchten gemeinsam auf die schreckliche Lage, in der sich unsere Veranstaltungs- und Kulturbranche befindet, aufmerksam machen. Die Alarmstufe Rot ist eine Initiative, die sich gegründet hat, um unsere Interessen bei der Politik zu vertreten. Denn um die Live-Branche steht es momentan ziemlich beschissen. Zwar wird vom Staat viel Geld zur Verfügung gestellt, allerdings fallen sehr viele Menschen durchs Raster, um überhaupt Hilfen in Anspruch nehmen zu können. Oder es ist einfach viel zu wenig, zu bürokratisch, es funktioniert einfach nicht. Checkt unbedingt unser Video auf YouTube, denn darin performen wir in der menschenleeren Lanxess Arena in Köln. Wir wollten die Leere, die gerade in allen Clubs, Theatern, Konzertlocations und sonst wo herrscht, in einer möglichst großen Halle darstellen. Also haben wir uns gedacht, drehen wir doch einfach direkt gleich in der größten Konzerthalle in Deutschland. Außerdem zeigen wir viele Betroffene aus der Branche in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern, die im Rahmen des Projektes Kulturgesichter entstanden sind. Und zusätzlich haben wir uns noch prominente Unterstützung geholt. Das heißt, unter anderem sind Klaus Meine von den Scorpions, Doro Pesch, Henning Wählern von den H-Blocks, Subway to Sally, Avantasia, Gravedigger und viele weitere tolle Künstler mit an Bord. Ach, und außerdem werdet ihr einen von den beiden Podcastern hier entdecken können. Also unbedingt anschauen.
Hi, willkommen zurück.
Hallo.
Wir sind aus der Pause. Wir sind immer noch in Wilhelmsburg. Wir sind immer noch bei Tourhafen zu Gast. Und wir haben schon gerade wieder angefangen, eigentlich die Themen in der Pause aufzugreifen. Aber mich würde jetzt mal gerade interessieren, was macht diesen Standort besonders? Weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, wir sind hier in einer super geilen Loftwohnung irgendwo in Wilhelmsburg und ihr habt Wilhelmsrock erwähnt. Das Wilhelmsrock. Genau. Was macht diese Location so besonders gerade?
Also wir sind hier auf so einem Gewerbehof in Wilhelmsburg. Du bist natürlich schön ab vom Schuss. Das heißt, Sachen wie Parkplätze, Bewohnerbeschwerden, irgendwelche Zeitlimits, dass man nur bis 22 Uhr XYZ machen darf oder so, das hast du hier überhaupt nicht. Und hier auf dem Hof ist eigentlich eine sehr gute Infrastruktur, was
das Business angeht.
Ja, genau.
So.
Also eine tourende Band kann hier kleine oder große Räume bespielen, kann da ihr komplettes Licht, ihr komplettes Sound-Setup testen, kann hier mit dem LKW vorfahren. Die ganze Crew kann ihre Handgriffe üben. Hier können Choreografien erprobt werden. Hier kann übernachtet werden. Hier ist ein Tonstudio, Sound Pauli heißt es. Das ist hier mit auf dem Hof. Wir haben die Minivans von Roland. Mhm. Der hat so Sprinter ausgebaut, wo 10 Personen drin schlafen können. Das ist hier mit auf dem Hof. Ein Casebauer ist hier angesiedelt. Wir als Tourhafen sind hier so als Merchandise- und allgemein Veranstaltungsplanungsbüro vor Ort. Das Ganze wurde alles von Lars Ide ins Leben gerufen. Lars Ide, Dinosaurier der Hamburger Veranstaltungsszene.
Das Hamburger Urgestein, definitiv.
Tourmanager, Produktionsleiter. Von Jan Delay, 5-Sterne-Deluxe, also echt ein bunter Hund.
Also Lars ist tatsächlich der Vater von Wilhelmsrock.
Ja.
Okay. Er hat das vor, ich glaube, 7 Jahren hier ins Leben gerufen. Und Timo und ich sind dann auf die Idee gekommen, dass das passen würde zu einem Ganzen, dass man das irgendwie, ich habe es eben schon mal in der Pause erwähnt, also im Prinzip war der ausschlaggebende Punkt der Brexit in England, wo wir jetzt sagen können, liebe englischen Freunde, lasst alles zu Hause, wir machen das für euch, ihr landet eh in Hamburg.
Genau.
Und habt halt direkt vor der Tür alles, ob ihr, Merch.
Ja. Ihr könnt hier die Show nochmal durchproben,
genau.
Ihr kriegt hier eine Backline, ihr kriegt hier das Auto, ihr kriegt hier das Merch, was ihr braucht. Fahrt los, habt eine geile Zeit, ja. Danach stellt ihr einfach alles wieder ab, fahrt mit der S-Bahn zum Flughafen und ciao,
und
bis zum nächsten Mal.
Das entwickelt sich auch gerade tatsächlich, also wir haben Tourhafen, wir haben Wilhelmsrock Und wir erarbeiten das gerade konzeptionell als, so wie Lars immer sagt, Hamburg United. Und Hamburg United ist tatsächlich denn der, im Endeffekt der Zusammenschluss des Ganzen, in dem wir alles anbieten können. Im Prinzip. Es wird auch gerade so mit dem, wenn die Ampeln auf grün gehen, was das Corona-Ende angeht und die Hallen wieder offen sind, wird das wahrscheinlich so, werden die Veranstalter sich wahrscheinlich wieder überschlagen und die Hallen werden wieder überbucht. Klar. Und anstatt irgendwie das in die Länge zu ziehen. Und das heißt, die Manpower ist ja dafür auch nicht da. Mhm. Und das ist halt gerade auch wieder der Vorteil für Hamburg United, dass du durch den Zusammenschluss vieler Firmen, auch außerhalb Hamburgs, wir anbieten können, klar, der Kollege macht die Tour A, der andere macht die Tour B. Also wir sind sehr breit aufgefächert in der Manpower. Und das entwickelt sich alles aus dem, was Lars vor 7 Jahren ins Leben gerufen hat mit Wilhelmsrock.
Voll gut.
Ja, und guckt euch mal um hier. Also für so eine Fläche in Eimsbüttel oder St. Pauli
60.000 Euro.
Ja, es sind 135 Quadratmeter.
Also da hast du halt erstmal eine Menge, die du erstmal einbringen musst oder das irgendwie gegenfinanzieren musst, da musst du gar nicht anfangen.
Nee.
Mit so, also vor allem auch mit so vielen kleinen Bands zu arbeiten. Und das ermöglicht uns halt einfach, dass wir halt auch viel bessere Deals anbieten können, weil wir halt einfach da unabhängiger sind. Ne? Und es ist ja wirklich für viele Hamburger oder so ein riesiger Schritt, mal nach Wilhelmsburg rauszukommen. Ne?
Also wie wir gerade gefahren sind, das war super. Wir sind aus Altona losgefahren, von der Hebebühne und sind dann halt auf die Autobahn drauf, durch den Tunnel, dann über die Kühlbahnbrücke. Und ich bin, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht mehr darüber gefahren und wie geil das ist, darüber zu fahren.
Ja, ungelogen. Ja,
es ist der Hammer.
Ja.
Du fährst da hoch und Hauke war auch schon so ein bisschen so, und das wollen die hier alles abreißen. Wie soll denn das funktionieren? Wie willst du diese Brücke denn abreißen? Ja. So, also absurd.
Habe ich mir auch gedacht, ne? Wenn du derjenige bist, der den Anruf bekommt, eure Firma, ihr seid dafür verantwortlich und all seine Mitarbeiter. Ja, wir machen übrigens die Kühlbrandbrücke. Und die 3-4 Leute, die halt einfach total Schiss haben, weil sie irgendwo auf eine Leiter gehen müssen und dann halt einmal, wie willst du denn das abbauen? Das frage ich mich gerade. Oben ist halt irgendwie Nebel, du siehst gar nicht das Ende.
Aber das ist ja ein Wahrzeichen, das bleibt.
Ey, aber,
da bin ich mir sicher. Auch.
Zum Beispiel, ich wohne in Altona, ich setze mich aufs Fahrrad, alter Elbtunnel, bis hierhin sind es 7,5 Kilometer. Ich bin in 30 Minuten hier.
Krass. Das ist das Gute, du fährst halt mit dem Fahrrad, aber das weiß halt nicht jedes Navi. Ich bin kein Hamburger, ich wohne halt ein paar Kilometer entfernt. Aber wenn ich zum Beispiel, wo ich das allererste Mal hier war, wollte ich mit dem Transporter zu Timo fahren, glaube ich. Wir wollten umziehen sozusagen. Und das Navi sagte von Wilhelmsburg, klar, fahr mal. Und ich bin bis zum alten Elbtunnel gekommen, da wollte der mich dann mit dem Transporter durchheben. Ja, okay, denn doch die Kühlbrandbrücke. Ja. Aber die war zu und letztendlich wurden es dann die Elbbrücken.
Ja. Aber wie gesagt, ey, 30 Minuten, eine Strecke mit dem Fahrrad, Postkartenmotive links und rechts, klar, wo du auch hinguckst, richtig schön. Und zum Beispiel, ich habe lange in der Weidenallee gewohnt und in der Kastanienallee gearbeitet. Wenn es da mal geregnet hat oder so und ich dann doch mal mit der Bahn hingefahren bin, ich war 40, 45 Minuten unterwegs.
Ja, klar.
Da lache ich jetzt drüber. Alter. So.
Und man braucht natürlich auch immer ein bisschen länger. Ich weiß, dass damals, als sie das Dockwill angefangen haben aufzubauen, dass das Geschrei ganz groß geworden ist. So, ja, hier Wilhelmsburg, jetzt mit Kultur, dann wird alles teuer, alles wird gentrifiziert. Und jetzt soll das in den nächsten 1, 2, 3 Jahren losgehen und wird jetzt wieder so zum hippen Stadtteil, was er aber erstmal eigentlich gar nicht geworden ist. Sondern ich glaube, so ein Stadtteil braucht halt Jahre, Jahrzehnte, bis man einen subkulturellen neuen Ort geschaffen hat, was Wilhelmsburg ja eigentlich niemals gewesen ist. Und ich finde die Idee von Wilhelmsrock eigentlich super sexy.
Total.
Gerade auch, weil du gesagt hast, stell dir das hier mal in Eppendorf vor oder im Eimsbüttel. Oder wir selbst von der Hebebühne wissen ja auch, was wir bezahlen in Altona für so ein altes, einstöckiges Gebäude, wo 400 Quadratmeter sind, wo man auch immer denkt, so ja, wir bezahlen aber bestimmt 70% der Miete nur für den Standort, den wir halt gerade haben und nicht für das Gebäude, was wir halt gerade haben. Das ist ganz, ganz, ganz weird.
Das ist für uns auch, also nicht nur büromäßig super, wir haben ja auch die Post um die Ecke. Mhm. Wenn wir jetzt irgendwie mal nichts abholen lassen, dann gehen wir halt 5 Minuten und sind an der Poststelle, die uns auch schon ganz gut kennen. Wir können auch schon ganz gut, wir können auch schon vorgehen. Aber auch die Restaurants, was hier so um die Ecke ist, wir kriegen halt auch immer einen Platz, weil es nicht voll ist.
Ja, ja, klar.
So,
ja.
Und es schmeckt auch genauso, ob du jetzt in Eimsbüttel bist oder
ja, ey, komm. Irgendwie, ne? Ey, und wenn es diesen Ort nicht gegeben hätte im letzten Jahr, dann wäre ich durchgedreht.
Zu Hause meinst du?
Er wäre Single.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann wärst du das Single.
Ja, nee, ich meine jetzt nicht, weil dieser ganze Scheiß in meiner Wohnung rumstand, diese Tausenden von T-Shirts, dann wäre meine Beziehung kaputt. Ich hatte keinen Platz mehr. Ich habe volle Kartons mit Merchandise ans Fußende von meinem Bett stellen müssen. Und ich konnte nicht ausgestreckt pennen, weil ich einfach immer gegen Merch-Kartons gedrückt habe.
Aber du bist da wirklich in guter Gesellschaft, weil ich habe durch die Fahrerei, die ich jeden Tag habe, wirklich so viel Podcast gehört und man guckt ja auch, was die Mitbewerber machen, die eigentlich auch alle Freunde sind. Also es gibt keinen Konkurrent, nicht in dieser Branche, nicht unter uns. Wir kennen uns alle seit Ewigkeiten und unterstützen uns. Und es gibt so eine Podcast-Folge mit den Merch-Cowboys und gibt aus Leipzig gibt es noch ein Unternehmen, die ganz groß im Hardcore-Bereich sind. Und die haben genauso angefangen. Mhm. Die erzählen das Gleiche. Mhm, ja. Also Schlafzimmer, Frau schon schnaubend, wie ein Ochse durch die Bude irgendwie, weil irgendwie ein Karton wieder quer stand. Sie haben alle so angefangen. Und das ist das Gute. Das ist ja das, was Timo auch in die Firma so gebracht hat und immer wieder wirklich jede Woche lebt. Er sagt, ey, wenn da jetzt eine kleine Band kommt, machen wir das, weil wir wollen mit dieser Band wachsen.
Ja.
Weil wir sind auch nicht viel größer. Klar machen wir große Künstler, zu 80% auch im Auftrag anderer Firmen, aber wir machen sie halt. Aber das Wichtigste ist ja, mit diesen Leuten zu wachsen und zu sehen, wie die groß werden und ein Teil davon zu sein und auch mal väterlicherseits irgendwie zur Seite zu stehen, was ja auch gut ist. Mhm. Und auf der anderen Seite zu sagen, klar, wir schaffen hier gerade was. Und wir haben wirklich kleine Bands, die gerade nicht spielen können, aber halt durch die Online-Shops, die wir auf einer Plattform haben, irgendwie ihre Sachen verkaufen können.
Das liegt ja halt auch daran, weil du ja, Timo, du hast bei Findus gespielt und ihr habt ja halt auch diesen DIY-Faktor gehabt.
Genau.
So, also ihr wart ja genauso, ich sag mal, wie Adola und MK23, ihr kennt dieses Ochsentour-Ding in kleinen Clubs spielen, beim Veranstalter pennen, bla, ja. Und das Ganze bringst du hier ja auch mit rein.
Total, das ist mir auch immer wichtig.
Ja.
Zum Beispiel, als ich bei Findus gespielt habe, habe ich ja auch parallel im Molotow eine Veranstaltungsserie gehabt mit Sascha, meinem alten Mitbewohner. Und irgendwann ist Nico auch noch dazu gekommen, Grüße gehen raus. Da habe ich zum Beispiel die Bands, die ich auf Tour mit Findus kennengelernt habe im ganzen Land, die habe ich dann einfach ins Molotow gebucht. Das erste Zinsschauer-Konzert in Hamburg, Tiger Youth, KVK, die Leoniden, alles in der alten Molotow-Bar, in der Minibar.
Habe ich alles gesehen.
Ja. Und danach haben wir Platten aufgelegt, wir haben für die Bands gekocht, also das Catering selbst gemacht. Wir haben, wenn die Bands aus Hamburg kamen und Bock drauf hatten, vorher noch so eine Art Akustik-Session bei uns in der Küche aufgezeichnet. Und wenn sie dann noch brauchten, konnten die bei uns auf dem Fußboden pennen. Und dieses ganze Komplettpaket, das ist das Schöne an der Sache, dass man mit so ein paar Zutaten halt einfach echt was Cooles auf die Beine stellen kann. Und genau das kann ich jetzt hier im Tourhafen halt auch professionell umsetzen. Ja.
Und die Küche ist um die Ecke, kannst du ja gleich.
Und das ist für mich halt, der auch schon echt viele Jobs gemacht hat in der Vergangenheit, echt ein entscheidender Faktor. Also da, wo ich das nicht könnte, würde ich nicht lange bleiben.
Was ist denn das Skurrilste, was ihr erstens produziert habt und zweitens auch verkauft habt, aus der Hand heraus, wo ihr echt gedacht habt, Wahnsinn?
Also wirklich von 0 auf 100 fällt mir ein, unheilig, so eine Puppe vom Sänger, so eine Gesangspuppe, die ist tatsächlich, also die haben wir nicht produziert, das war damals noch über eine andere Firma, aber wir haben das Tour-Merch sehr lange gemacht für unheilig und tatsächlich hatte der Sänger eine Puppe von sich selber.
So eine He-Man-Puppe, so der Graf.
Ja, aber so, ja, so richtig
mit. Wo man draufdrücken konnte und der konnte dann den Arm geben.
Ja, so. Also wirklich, die hatte so einen schwarzen Mantel an und und ich hatte tatsächlich jemanden, der wollte den Grafen kennenlernen und meinte dann so, es kam zum Stand und meinte, ist denn der Graf noch zugegen? Also wirklich auch so altertümlich wie so. Und dann habe ich ihm die Puppe hingestellt. Ich sage, ja, es ist leider nur noch diese Form da.
Also, aber er hat's gekauft.
Ja. Das Skurrilste jetzt, das war, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir uns auch so ein bisschen in Richtung Industriekunden orientieren mussten, weil einfach das Live-Geschäft brach liegt gerade. Und das war eine Situation, ich nenne jetzt auch keine Namen oder so, aber das sind dann so Pitch-ähnliche Situationen. Wir kriegen eine Anfrage, 400 Pullover. Das Ziel ist es, einen Pullover zu finden, der so bequem ist, dass man den sonntags beim Netflix-Gucken anzieht, aber damit auch in den Supermarkt gehen könnte. Also dass es halt irgendwie so fancy ist und so weiter und so fort. Muss aber Bio, Fairwear, vegan sein. Also diese ganzen Adjektive, mit denen man sich gerade schmückt und so weiter. Die muss er natürlich haben. Und natürlich eine Auswahl. Eine haptische Auswahl, die man dann an dem Meetingstisch, wo es entschieden wird, vor Augen hat. Haben uns drum gekümmert. Wir haben drei ziemlich nice Pullover, die so Preissprünge von 3 bis 4 Euro pro Stück hatten. Vorgeschlagen, hingepackt und so weiter und so fort. Und dann hat es lange gedauert.
Ja, man muss dazu sagen, der Auftrag sollte aber ganz schnell. Also
ja, ganz schnell.
Das war auf dem Freitag irgendwie.
Ja. Und dann hat es gedauert so. Und das ist ja immer ein schlechtes Zeichen dafür, wenn am Anfang so viel Geschwindigkeit in so einer Sache ist und dann wird es irgendwie ausgebremst. Und die Pullover, die wir angeboten haben, ich glaube, der eine hätte 16 gekostet, der andere hätte 19 gekostet und das Premium-Ding irgendwie 24. Mhm. Und dann kriegst du halt nachher so über ein paar Ecken so die Info, jo, wir hätten das gerne mit euch gemacht, aber es ging jetzt an jemanden, der einen für 13 Euro gefunden hat. Wo ich mir so denke, okay, es ist halt einfach, es ist jetzt nicht dieses kleine romantische Ding, du wächst mit deinen kleinen Bands groß. Es ist halt einfach dieses, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Haifischbecken, Industrie. Aber wo ich mir so denke, so 13 Euro, aber die Vorgaben waren noch vegan, Fairwear, dies, das. Wo du am liebsten so eine E-Mail schreiben würdest, Alter, google den Scheiß mal, den du haben wolltest. Weißt du überhaupt, warum man das Fairwear und vegan nennt? Da gibt es Mindestpreise, da gibt es Produktionsstandards. Und ich kann dir schwarz auf weiß geben, dass wenn ein Pullover so teuer ist, dass das nicht hinkommen kann.
Auf keinen Fall.
Und das ist dann einfach nur beschissenes Greenwashing. Wie doll darf ich hier fluchen?
So wie du willst.
Wir haben Esplanet schon seit der ersten Folge. Okay.
Und das ist halt auch so ein Ding, so der Tourhafen ermöglicht mir da auch so ein bisschen meine Überzeugung reinzubringen. Mhm. Ich bin selbst vegan, ich hab was gegen diesen Fast-Fashion-Trend. Ich möchte, wenn ich, was ein bisschen merkwürdig ist, da ich ja Geld damit verdiene, dass halt Textilien über meinen Schreibtisch in die Welt gehen. Aber wenn ich sowas schon mache, möchte ich halt, dass coole Sachen, die unter fairen Bedingungen hergestellt oder veredelt wurden, sind verkauft werden. Und ich möchte auch, dass das Artikel sind, die nicht nach einer Saison im Müll landen, sondern dass es halt ein richtig gutes Shirt ist oder ein richtig guter Pullover, der halt auch das Potenzial hat, ein Lieblingsstück zu werden. Weil jeder hat ja irgendwie Artikel im Schrank, die eigentlich schon total auseinanderfallen, aber man trägt sie trotzdem. Und ich möchte irgendwie, dass alles fair ist, dass alles vegan ist und dass jeder Artikel, der hier aus dem Büro rausgeht, so ein Lieblingsstück werden könnte.
Ja.
Und das ist wirklich das Skurrilste, so dieser Pitch, wo ich mir echt denke, so okay, du musst da irgendwie mitschwimmen, aber wir können auch jederzeit Nein sagen.
Ja, für 13 Euro nicht mehr.
Ja, genau. Vor allen Dingen ist es ja wirklich seit, also Timo ist ja von Anfang an in der Firma und das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, wir haben von Anfang an bis heute nicht einen Kunden, den wir nicht mit Fairwear oder Biobaumwolle bedient haben. Ja. Das gibt's bei uns nicht. Timo hat er so ein, wie er es schon erzählt hat, so eine Richtlinie. Er versucht, das den Kunden beizubringen. Und da braucht er auch gar nicht lange für. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein Selbstverständnis mittlerweile. Ja, und das trägt sich ja auch besser. Und einer dieser drei Sachen, die Timo gerade beschrieben hat, trägst du zum Beispiel jetzt, dieser graue Hoodie. Und das ist natürlich auch so ein Fairwear, Bio-Baumwolle. Und tatsächlich gibt es nicht einen Kunden bei uns, der was anderes, also bis jetzt gibt es immer nur Fairwear-Sachen bei uns.
Cool, da habt ihr eigentlich im Prinzip auch meine Frage halt schon beantwortet.
Darf ich auch noch sagen, was das Schlimmste ist, was ich jemals verkauft habe?
Natürlich.
Ich mach ja auch so Merch, weißt du, so ab und zu mal.
Du musst jetzt ja nicht beleidigt von der Seite kommen, ich will aber auch sagen, was
doch, ich jetzt komm ich. Das Schlimmste, was ich jemals verkauft habe, war auf jeden Fall auf der letzten Tour, auf der Boss-Bitch-Tour von Katja Krasavice. Es gab zweierlei Merch. Es gab einmal den Merch von meiner Firma, für die ich gearbeitet habe, für Merch Rowdy. Mhm. Und da ist ja auch, das war auch alles vegan und Fairtrade und alles super. Da haben wir ein bisschen was bestellt. Aber der Manager von der guten Katja hat halt irgendwo in China, Taiwan, was auch immer, den ganzen anderen Scheiß bestellt.
Ihre lassen. Eigene Kollektion sozusagen. Na,
also sozusagen, ja, ne, die wir aber auch hinterher verkauft haben. Mhm. Und da gab es Stringtangas. Pinke Stringtangas, Einheitsgröße, XXS, glaube ich. Da stand vorne einfach Bitch drauf. So, und ich weiß nicht, wie viele, auch ein 7,5-Tonner voll, alles voll von diesen Kartons, was halt drin war. Und du machst den Karton auf und in dem Karton alleine schon alles einzeln verpackt in Plastikscheiße, wo ich schon die totale Krise gekriegt habe. Warum macht man das denn bitte?
Hautausschlag beim Auspacken.
Ey, ja. Du hast das Ding, der Karton stank schon beim Aufmachen. Und dann hast du habe ich dann an so ein Päckchen aufgemacht und so, geguckt, wie die aussehen. Es stank so bestialisch nach einfach Kunstscheiße. Das kann man sich nicht vorstellen. Und die sahen auch so billig einfach aus. Das war der absolute Wahnsinn. Und die Kids haben das gekauft wie Geisteskranke. Ich habe wirklich nicht so viel verkauft wie diese scheiß Tangas. So, die haben 10 Euro gekostet. 10 Euro so ein scheiß Tanga.
Aber Gott sei Dank geht der Trend wirklich in eine andere Richtung. Wir haben noch vor Corona natürlich auch Messen besucht. Es gibt so Merchandise-Messen, Textilmessen. Und der Trend geht eindeutig in die Richtung vegan, Bio-Baumwolle, Fairtrade.
Zu Recht.
Und das ist, muss man einfach auch mal anerkennen, dass es jetzt mittlerweile, also vor 5 Jahren war das wahrscheinlich auch noch viel zu teuer.
Ja.
Die Preise gehen ja auch mittlerweile irgendwie so, ohne dass irgendwer davon geschädigt wird. Und die Leute nehmen es an. Also der Endkunde nimmt es wirklich an.
Ja. Aber ich glaube auch einfach, dass das Produkt, also ich sag mal, das Produkt Katja Krasavice so schnell aufgebaut worden ist, auch mit der Tour und so, dass denen der Merch wichtig war, auf jeden Fall, aber vollkommen egal, wo er herkommt.
Mhm.
So.
Ja, klar.
Und das war halt das Ding, dass wir halt ein bisschen einen Stock von der alten Firma mit hatten, wo auch alles super war. Und dann kam halt in München das neue Zeug, ist da hingeliefert worden. Und allein, wenn man sich die Drucke angeguckt hat, das war halt, das hättest du nicht verkaufen können.
Also ich alleine, also wenn man jetzt mal guckt, wo kommt der Artikel her, wie wurde er wahrscheinlich hergestellt, was passiert da mit Steuern und Zöllen und so weiter und so fort, muss man da nicht immer das günstigste Ding kriegen. So. Also wenn der Artikel jetzt 2-3 Euro mehr kostet für uns, aber wir halt einfach in der Artikelbeschreibung sagen können, hergestellt in der EU oder halt in Portugal, und der Kunde einfach ein Produkt bekommt, was auch 5 Jahre länger hält, dann zahlen wir gerne diese 2-3 Euro mehr, weil, ja.
Sehe ich als Endverbraucher ja auch so. Also ich bezahle lieber 5 Euro mehr für einen richtig guten Hoodie, wo ich genau weiß, okay, der geht nicht ein und der leiert nicht aus und der ist einfach bequem, so wie er ist. Ich glaube, man muss auch einfach die Kunden, ich nenne es einfach mal Kunden, weil sind ja Kunden auf Tour, auch einfach ein bisschen erziehen. Also nicht im DIY-Bereich, da ist es ja schon länger so, dass alles vegan und Fairtrade ist, aber in dem großen Pop-Bereich, sage ich einfach mal, muss man die Leute auch einfach dazu erziehen. Und einfach sagen so, ey Leute, das Ding ist halt Fairtrade und es ist halt schön und es kostet halt mehr, weil so. Und ich glaube, das verstehen die auch. Die allermeisten werden das verstehen. Auf jeden Fall.
Wenn ich als Band was dazu sage, ist das so, wir mussten uns das auch erstmal angewöhnen, nachzufragen. Also wir haben die erste Zeit auch eigentlich immer diesen Stuff hier, Gilden. Gilden und Fruit of the Loom und diese Shirts gehabt und haben niemals irgendwie drüber nachgedacht, ist das jetzt Fairtrade oder ist das grün oder so. Und das ist erst ins Bewusstsein gekommen, man könnte ja auch eigentlich beim Merch mal gucken, nicht immer das Günstigste zu nehmen, sondern auch etwas zu nehmen, was im Nachhinein ja nachhaltig ist.
Ja, definitiv. Das ist ja auch eine Visitenkarte für dich als Band.
Ja. Total.
So, also wenn keine Ahnung, ich kenne eine Person, die hat sich ein T-Shirt von Weezer geholt für 40 Euro auf Fruit of the Loom gedruckt. Kannst du als Putzlappen benutzen. Das ist echt eine Frechheit, dass so ein Drecks-T-Shirt.
Ich glaube, das habe ich verkauft. Kann das sein? War das im Stadtpark? Wo ich die Kartons aufgemacht habe, ich so, wow. Okay, und dann die Preise gesehen habe, ich so, wow.
Ja. Und natürlich Fan sein hin oder her, ne? Aber irgendwie, dann kaufst du dir wahrscheinlich nur einmal ein T-Shirt von Weezer und danach nie wieder.
Ja.
Und wenn du jetzt halt einfach zum Beispiel ein gutes Beispiel, wir haben das Molotow als Kunden und da gibt es 5, 6, 7 T-Shirts. Und du kannst dir halt, auch wenn du das klassische Logo-T-Shirt hast und du hast dann das Venue-T-Shirt, wo diese Zeichnung von einem Gebäude auf dem Rücken drauf ist, kannst du dir halt immer noch ein drittes Molotow-T-Shirt holen, weil einfach die Qualität auch geil ist und so weiter und so fort, ne? Das sind schon Unterschiede so. Und was zum Beispiel für mich auch total wichtig ist im E-Commerce, so wie verpacken wir unsere Pakete?
Ja, ja.
So, wir haben halt gebrandetes Klebeband, wir packen Goodies mit rein, wir sehen zu, dass die Artikel geil gefaltet sind und sauber sind und so. Das klappt natürlich nicht bei jeder Bestellung. Aber ich kenne da Online-Shops, da sehen die Pakete aus, als wenn die mit einer Axt gepackt worden sind. Und das Klebeband ist richtig mies und schief und so weiter.
Ja, vor allem, du hast dann Fairtrade-Ware in der Plastiktüte.
Ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Das hatten wir auf der einen Tour auch halt. Ja. Gut, es war keine Fairtrade-Ware, aber es war, du hast den Karton aufgemacht und jedes einzelne T-Shirt, jeder einzelne Hoodie war nochmal in Plastik eingepackt. Ich habe die Krise gekriegt, wirklich. Ja. So, das kann nicht euer Ernst sein, in 2020 das so zu machen. Ja. So, aber einfach billig produziert, billig irgendwo hergeholt, dann hast du den Scheiß halt.
Genau, und ich denke mir so, ey, jedes Paket ist eine Visitenkarte.
Absolut.
Also zu jedem Paket gibt es irgendeinen Kunden oder eine Kundin, die sich auf dieses Paket freut, die darauf wartet, bis das zugestellt wird, die sich wahrscheinlich auch ärgert, wenn sie nicht zu Hause war und das in der Filiale abholen muss und dieses Paket in der S-Bahn oder so dann nach Hause trägt. Und wenn die Leute überall Tourhafen oder Molotow lesen können und man einfach Bock drauf hat, dieses Paket aufzumachen, das freut mich halt total.
Timo ist bei uns die Endkontrolle.
Ja, aber ich finde das ja auch selber gut.
Also wenn ich selbst Platten bestelle oder so und ich zum Beispiel von Green Hell oder so und ich trage dieses Green Hell-Paket durch die Stadt, so die Vorfreude ist so nice, ne? Und wenn das genau, so gut eingepackt ist und da sind noch ein paar Postkarten mit drin. Ein
Aufkleber mit drin. Ja. Ich freue mich auch jedes Mal.
Halt so wie Kinder vor Weihnachten so ein bisschen. Ja. Ne? Und das will ich halt auch mit den Paketen erzeugen, die hier verschickt werden, ne?
Du hast gerade erwähnt, dass eigentlich man kennt sich in der Szene. Da gibt es zwei Sachen, und zwar, die mich interessieren würden. Einmal, Aktion mitbekommen von Merch Rowdy und dem Wendler?
Ja.
Darüber können wir offen sprechen.
Da können wir drüber offen sprechen.
Ist die Bild-Zeitung dabei? Nein.
Wie macht man sich als Konkurrent, kann man Konkurrent sagen? Sagt man denn Konkurrent?
Nein.
Was sagt man da?
Also wenn, dann ist es, also als Fachbegriff würde ich sagen Mitbewerber.
Mitbewerber.
Ja, genau.
Wie habt ihr da als Mitbewerber drauf reagiert?
Naja, wir haben ja nicht drauf reagiert in dem Sinne, als es passiert ist, sondern wir haben schon weit vorher drauf reagiert. Ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich leite auf Facebook eine Gruppe, die nennt sich Merch United. Dort sind, naja, so fast 300 Merchandiser, für die ich tatsächlich wirklich meine Hand ins Feuer legen würde, die alle, das sind alles Profis, und wenn jemand mal nicht kann, dann kriegt der nächste einen Job oder der fragt irgendwie, ey, da ist eine Tournee, wer hätte Bock, und da ist auch Merch Rodi mit drin. Und bei mir stapelten sich tatsächlich die Anfragen per Nachricht, ey, also man kann ja eins zu eins zusammenzählen, wer das Merch macht vom Wendler, und der ist in der Gruppe, und ist das überhaupt okay, weil der Shop ja noch offen ist. Und ich gehe mit solchen Sachen eigentlich immer nicht so hausieren, sondern ich bin dann tatsächlich an Merch Rowdy rangetreten und habe gesagt, ey, guck mal hier, ich habe hier einen Haufen Anfragen. Bevor ich jetzt irgendwas mache, lass uns mal drüber reden oder diskutieren. Und dann hat der Kollege gesagt, ja, lass mich mal irgendwie anrufen, wir telefonieren mal drüber. Aber 24 Stunden später war der Shop schon komplett weg. Und dann haben wir nochmal telefoniert und dann hat er mir seinen Standpunkt nochmal erklärt, der voll nachvollziehbar ist. Auch die Art und Weise, wie der Deal zustande gekommen ist und wie er dann letztendlich denn jetzt nicht mehr da ist, ist nachvollziehbar. Der Werdegang ist nachvollziehbar und das, was er da getan hat, war das Beste für die Zukunft der Firma. Ist es einfach so.
Absolut.
Muss man einfach so sagen.
Da kommt im Zuge mir auch noch die Frage, ich meine, es laufen so viele Leute auf Demos.
Mit einem Wendler-Shirt?
Ja, und anderen Shirts rum. Und dann frage ich mich, wer druckt das eigentlich?
Na, das hast du ja, also sowas hast du ja immer.
Ja.
Also du musst ja.
Diese Großaufträge für Adolf Hitler Geburtstagsparty-Shirts.
Du hast ja Verlage im rechten Spektrum, genauso wie im linken Spektrum und Mainstream, und jeder will halt nur Geld verdienen. Und im rechten Spektrum gibt es halt nicht so viel und die drucken das und die wissen aber, dass sie eine große Abnehmerschaft haben. Ja. Und damit lässt sich sehr, sehr viel Geld machen. Ich weiß jetzt gar nicht, in Thüringen dieses vor 3 Jahren, dieses große Festival im Zelt, was sie denn Thoma oder wo das stattgefunden hat.
Ja, ja.
Da sind ja dann sehr viel Investigativjournalisten gewesen und haben da Filme gedreht und gemacht. Da waren, also bevor du auf dieses Festivalgelände gekommen bist, waren bestimmt 3 Kilometer lang nur Merchstände. Ja. Und die haben alles verkauft, was dahin gehört. Leider. Und damit machen die sehr, sehr viel Geld.
In dem Bereich auf jeden Fall.
In dem Bereich sehr viel.
Ich sag mal, im rechten Spektrum wird so viel Geld mit Merch gemacht. Das ist Wahnsinn. Ich habe diese Doku, das war glaube ich auch eine kleine Mini-Doku irgendwie. Und haben sie auch einen Typen gezahlt, ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, der das wirklich von zu Hause aus gemacht hat.
Ja,
der hatte irgendwo eine Wirtschaft, eine Gaststätte oder so.
Der Veranstalter von dieser Festival, der hat halt eine Gastwirtschaft und betreibt tatsächlich den größten Online-Shop für solche Artikel.
Super absurd, der verkauft alles.
Weil da hinten in der Küche noch eine Siebdruckanlage stehen hat.
Wahrscheinlich die Oma noch. Schön, die hat noch ein schönes altes altdeutsches Kleid an und weiß jetzt noch, also dass die Zeit gar nicht vorangeschritten ist.
Schön auf einer Kaiser-Siebdruckanlage.
Ja, leider Gottes, ne?
Aber es ist auch einfach so, man hat da schon ein offenes Auge, wer macht eigentlich was für Aufträge. Ja, ja. Und wenn ich jetzt weiß, okay, die Person, die hat mal irgendwie Onkels Freiwild gemacht oder sonst irgendwie sowas, werde ich nicht mehr mit dieser Person zusammenarbeiten. Es gibt genug andere Personen auf dem Markt und die Person wusste, worauf sie sich da einlässt. Und wenn man sich damit halt viele Jobs im Nachhinein kaputt macht, aber halt einfach bei Freiwild, weil die irgendwie doppelte Gehälter zahlen, vielleicht, ich weiß es nicht, weil sonst keiner da Merch machen möchte, sich in dem Monat die Taschen voll macht, muss diese Person, die diese Entscheidung getroffen hat, leider auch damit leben, dass sie sich halt in Zukunft viele Jobs kaputt macht.
Genau, alleine auf Freiwild, wenn ich halt bedenke, was da an Shirts verkauft wird.
Naja.
Also wie Wahnsinn, wo das produziert wird und wer das druckt und wer auch freiwillig sagt, so, nee, mach ich.
Ja.
Gar kein Problem.
Das machen, also Freiwild ist ja auch so intelligent, in Anführungsstrichen, die machen ja alles selber. Also ist ja vollkommen egal. Die machen das Booking, die machen das Management, die machen den Merch selber. Die haben auch, glaube ich, jetzt ein paar Jahren 2, 3 Mercher, die das halt auch immer machen.
Ja.
Und wo die am Anfang bei EMP noch drin, sind sie jetzt ja auch noch, wo die am Anfang bei EMP drin, das ist ein paar Jahre her, da hat mein Ex-Schwager bei EMP gearbeitet. Und der hat mich auch ein paar Mal gefragt, ich weiß auch gar nicht, warum er mich ein paar Mal gefragt hat, ob ich halt das Tour-Merch für die machen würde. Ich habe so, auf gar keinen Fall, Alter. Ja. So, sorry, wenn ich jetzt anfange für Freiwild das Tour-Merch zu machen, weiß ich ganz genau, dass ich ganz, ganz viele Jobs nicht kriegen werde. Definitiv.
Ja.
Brauche ich nicht drüber nachdenken. So. Und würde ich niemals machen. Es gibt halt so ein paar Bands, für die ich niemals Merch machen würde, egal wie viel Kohle es gibt, weil ich genau weiß, dass es im Nachhinein nicht cool ist.
Und da ist es auch wichtig, dass man da eine klare Einstellung zu hat. Und ich meine, irgendwie sind wir auch alle Punks. Und da muss man halt
dein Hosenstall ist offen.
Ist Punk.
Ganz klar Nein sagen können.
Ja, finde ich
zu
auch.
Zu sowas.
Man muss halt nicht alles machen. Das ist so das Ding. Weißt du? Also, wie gesagt, diese Katja Krasavice-Tour, die hätte ich auch gerne nicht gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das war schlimm.
Wenn es danach geht, dann kann ich dir Geschichten erzählen.
Komm, hau mal eine raus.
Naja, ja, mein Gott. Also, ich weiß nicht, ob schon mal jemand beruflich während einer Tournee beim Merchverkauf mit einer 9mm am Kopf gearbeitet hat, geladen.
Hast du bei 187?
Nein.
Achso.
Nein. Also ich nenne keine Namen, aber das geht so in diese Richtung.
Ich hatte ein Messer.
Aber tatsächlich.
Was denn?
Ja.
Ja, ja. Ja.
Und nachdem ich das dann, also nachdem das, also mit Tränengas im Gesicht und über den Tresen springen, in die Küche flüchten, um Wasser zu holen.
Weil es ein Shirt in XXL nicht mehr gab.
Nein, also gar nicht, ich war gar nicht mal schuld. Also der Typ ist einfach rausgeschmissen worden, gehörte zu einer Gang oder was auch immer und hat dann gab es für mich bloß 2 Möglichkeiten. Entweder der haut jetzt wirklich ab oder er kommt wieder und stürmt diesen Laden und er kam leider wieder und hatte hinten in der Jogginghose so. Da, also wie das so Gangster-Style ist, die Jogginghose auf 7:30, also du konntest das ganze Dekolleté sehen. Wie nennt man Bier? 6-Six-Träger?
Ja, ja, ja.
Maurer-Dekolleté.
Maurer-Dekolleté, ja. Also das Arschgeweih und dann blitzte so eine Knarre raus. Und ich habe dann gerade noch zum Ort gesagt, ey, der hat eine Knarre. Und dann zog er die schon und fuchtelt damit rum, bei mir am Kopf so.
Schön seitlich.
Ja, und weil ich stand wirklich direkt am Eingang. Man kann auch dazu sagen, wo es war, im Nachtleben in Frankfurt.
Oh, das.
Also direkt place
to ehrlich, be. Hätte ich wetten müssen, wo es passiert ist.
Welche Stadt? Frankfurt.
Bam. Ja, genau. Welcher Club? Nachtleben. Ja, du hast den
Button zu spät gedrückt.
Das ist wirklich so. Oh Mann, das
war wieder. Also wirklich wirklich place to be und und der Ordner hat dann Tränengas gezogen und hatte den dann da irgendwie bearbeitet und ich habe auch alles abbekommen. Und das Ende vom Lied ist, ich habe wirklich die Kasse gekrallt und bin dann über den Tresen geflüchtet und danach kam der Tourmanager der Band Und er sagt, was ist los hier? Und er sagt, hier, das und das passiert. Ja, normal, ne? Okay. Das war's dann. Und ja. Das war auch, ey, also, das machst du einmal. Und ja. Tatsächlich muss man dazu auch sagen, ich weiß nicht, ob ich grün in den Ohren war, aber man hat mich tatsächlich mit Geld gelockt. Und ich habe aber am ersten Tourtag gemerkt, okay, ich weiß, warum ich so viel Geld bekomme. Es will gar kein anderer machen.
Das merkt man sehr schnell.
Und ich habe dann wirklich, also die drei schlimmsten Wochen, die ich je auf Tournee erlebt habe.
Ich mache jetzt meine eigene Firma, kein Bock mehr auf den Scheiß.
Genau, ich sag, kein Bock mehr.
Was sind Standardsätze, die ihr nicht mehr hören könnt, wo ihr aber immer mit einem freundlichen Lächeln versucht, dem Kunden gegenüber noch gerecht zu werden?
Das kann man nicht mehr.
Nee, das kann
so. Ja, moin, was möchtest du denn haben? Ja, das schwarze T-Shirt hinter dir. Und du drehst dich um und da hängen 20 schwarze T-Shirts.
Wacken Open Air.
Und dann fragst du, ja, welches denn? Ja, das für 25 Euro. Und alle kosten 25 Euro.
Das ist wirklich der Klassiker.
Ja,
ich hätte gerne das schwarze Shirt. Ja, welches denn? Na, das da.
Ja.
Ja, du, da hängen 50 Stück, die sind alle schwarz. Ja, dann nehme ich das für 25 Euro. Okay, sie kosten alle 25 Euro.
Das ist einfach echt der
Standard. Das ist der Klassiker.
Ja, das ist wirklich der Klassiker. So. Und dann geht's halt irgendwie, weiß ich nicht, kriegt das halt irgendwie die Hälfte günstiger, weil das halt auch, also dieses Verhandelding kommt halt
oder
irgendwann.
Die Show ist zu Ende, die Leute kommen mit einem leeren Bierbecher hin und wollen das Bier den Becher abgeben, Pfand. Oder legen dir einfach eine Marke hin und du weißt nicht, was es ist, guckst auf die Marke und der Typ sagt dann, ja, meine Jacke. Ja, hast du sie hier abgegeben? Also ich wüsste es nicht. Ja. Also ich würde sie dir geben, aber hier ist nicht die Garderobe. Ja. Sowas passiert ständig.
Oder halt Sachen, die bei dem gleichen Künstler vor 3 Jahren gekauft worden sind. Eine ganz andere Produktion und so weiter. Und die schmeißen dir dann irgendwie so einen Schlüsselanhänger auf den Tisch. Hier ist kaputt gegangen. Ich will jetzt einen neuen haben.
Auch immer ganz schlimm sind halt so die Ultra-Fans, die dann halt immer auch als erstes zum Merch gehen. Und die gibt's halt bei jeder Band, bei jeder Produktion. Und die krassesten Ultra-Fans hatte ich bis jetzt bei der Chris Norman Tour. Mhm. Die sind wirklich die ganze Tour mitgefahren. So 40, 45 Stück, jedes Konzert, immer Hotels gebucht und so. Und die erwarten dann halt aber auch von dir, dass du am zweiten Tag definitiv alle Namen von diesen 45 Leuten
kennst. Ja, du musst, die wollen so behandelt werden.
Die wollen super betüdelt werden. Ja. Aber die kaufen halt auch am zweiten Tag nichts mehr. Das ist halt auch das Ding. Die kaufen entweder am ersten oder am letzten Tag, aber die hängen immer am Merch rum und gucken halt und hinter denen stehen halt Leute, die wirklich was kaufen wollen und da halt irgendwie den Mittelweg zu finden und zu sagen so, ey Leute, ne, es wäre halt ganz geil, wenn die anderen mal vorlassen würden, ist halt echt schwierig. Oder im Stadtpark. Mhm. Und was seit 2 Jahren so ist, dass ständig Leute zum Merch kommen, ganz ehrlich, der Sound ist halt echt unterirdisch, kannst du da mal was gegen machen? Und ich habe mir wirklich angewöhnt im letzten Jahr, ich habe mir so aus Pappe hinten so ein Button hingemacht und den rot angemalt tatsächlich.
Ist jetzt besser?
Genau. Und immer wenn jemand gekommen ist, bin ich halt zum Button hin und hab so getan, als würde ich drehen. Und jetzt, dann gehen die nach vorne, kommt, nee, noch ein bisschen, alles klar, drehst noch mal ein bisschen, dann kommen sie, ja, jetzt ist super, alles klar, gut. Das ist unfassbar. Ja. Also wirklich, als wenn die Leute nicht sehen, dass da nur T-Shirts sind.
Geil ist auch der eine Dude, der dann während des Konzerts vorbeikommt und meint so, du, ich möchte für meine Freundin, will ich immer ein Shirt kaufen. Was hast du denn da? Ja, wir haben ja Girl-Shirts hier. Nimm dir, welches wird's? Das Rote? Ja, das Rote, ja, das Rote ist nicht schlecht. In welchen Größen habt ihr das denn da? Ja, weiß ich nicht. Also bis XXXL haben wir alles. Ja, was für eine Größe hat denn deine Freundin? Ja, weiß ich nicht. Ja, zeig mal. Ja, so. Ja. So ungefähr. Oder wie die da vorne. Ja, dann würde ich halt ein L nehmen. Ah, gib mal lieber doch meine XXL. Ja.
Oder auf dem Festival der Klassiker irgendwie Mitarbeiterrabatt.
Ja, ja, so genau.
Donnerstag, ja. Baust gerade noch auf. Habt ihr schon Sachen da? Wann kann man denn mal gucken? Und habt ihr auch Mitarbeiterverkauf und so? Dann sage ich immer, ja.
Montags
um 16 Uhr. Und um 14 Uhr zählt das Besenrein in den Lasten auf der Autobahn.
Das ist tatsächlich ein Klassiker.
Klassiker, total.
Also auch so Kunden, die dann Sonntagabend ankommen oder so. Ja, wie jetzt? Habt ihr nichts mehr? Kriegt ihr noch was rein? Jo, Montag.
Funktioniert immer.
Ich meine, also versteht mich nicht falsch. Ich versuche da immer sehr höflich und
so. Du bist manchmal viel zu ruhig.
Wir alle.
Ja, wir alle. Aber es gibt halt einfach so einen schmalen Grad an Dummheit des Kunden.
Ja, genau.
Der oft übertroffen wird.
Ja, so. Was ich zum Beispiel am Merch nicht abkann, ist, ich bin halt auch wirklich, ich bin viel, viel höflicher am Merch, als ich es eigentlich in Persona bin, also im öffentlichen Leben. Und was ich nicht haben kann, ist am Merch, wenn ich sofort dumm angemacht werde.
Oder du wirst angefasst.
Oder angefasst
kriege ja. ich komm sofort. Komm mal her, bleib mal hier, komm mal her.
Kriege ich sofort die Krise. Ja. Und wenn halt sowas von, ja, gib mal das Ding da sofort in XL, bei sofort hörst du bei mir auf. Mhm. Und ich ignoriere den Kunden dann auch komplett. Ja. Ich nehme sofort den nächsten.
So. Meister, komm mal rüber.
Also es klingt jetzt blöd und vielleicht auch so kommt das ein bisschen arrogant rüber, aber man hat beim Festival wirklich den Vorteil zu sagen, du mein Freund, du bleib mal da ein bisschen stehen.
Ja,
ich bediene dich jetzt erstmal nicht.
Ja.
So. Ja. Schmor da mal so ein bisschen. Das funktioniert ganz gut.
Ja. Ich habe auf der Chris Norm Tour halt auch zwei Leute rausschmeißen lassen von Securities, weil die am Merch-Stand angefangen haben, weil ich halt ein Fuck-AfD-Shirt anhatte, mich halt dumm anzumachen, was mir mit einem Osten halt irgendwo, ne, was mir einfallen würde, so ein T-Shirt zu tragen. Und ich habe auch gar nicht mit denen diskutiert. Ich habe sofort irgendwie die Hand gehoben und habe halt im Endeffekt einen Säge geholt. Ich so, die beiden bitte raus. Habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
So, muss ich nicht haben. Ja. Und ich finde, die Freiheit hat man auch als Mercher. Also sehe ich zumindest, ist so.
Ja, es ist vor allen Dingen, wenn es um die persönliche Gesundheit geht oder so, das haben wir alles erlebt, also dass wir drüber klettern wollen. Und
Und vor allem, du repräsentierst ja auch den Künstler.
Absolut. Genau.
Du bist genauso Teil der Travel Party wie der Backliner oder wie der Koch.
Ja.
Und es ist ja auch so, wer wird denn vom Publikum gefragt im Raum?
Mhm.
Die gehen nicht zum Monitor, zum FOH-Platz, sondern die kommen zu dir.
Ja, immer.
Die haben eine Frage zur Show.
Ja.
Die gehen zu dir.
Ja, immer.
Also das Krasseste, was ich da erlebt habe, das war in Bremen, im Pier 2, glaube ich, war ich mit Element of Crime auf Tour. Mhm. Vorband hat gespielt und dann hat es auf einmal gedauert. Das hat man am Anfang gar nicht mitbekommen. Mhm. 5 Minuten länger, 10 Minuten länger und auf einmal hat man irgendwie gemerkt, hier ist irgendwie eine komische Stimmung im Raum. Und da hatte der Bassist, dem ging es nicht gut. Und auch mit Notarzt, ist ja auch schon einen Tag älter. Und dann kam Sven Regner noch auf die Bühne und hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, dass es jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren passiert, wir können hier nicht spielen.
Mhm.
Hat sich noch mal entschuldigt und ist von der Bühne gegangen. Und diese, was waren da, wie viele Leute waren da drin? 1000, 2000 Leute drehen sich um, sehen mich am Merchstand. Wann wird es nachgeholt? Wo kriegen wir unser Geld wieder? Und ich habe es genau in dem Moment auch erfahren, dass das Konzert nicht stattfindet. Als wenn ich da mit so einer Funkleitung.
Mit so einem Headset.
Dem Notarzt und dem Tourleiter verbunden.
Du hattest doch immer einen weißen Kittel an.
Und ich jetzt als Mercher genau die richtigen Schlüsse getroffen habe und so weiter. Ne? Und da denkst du, ach so, fuck ey, wenn die dich jetzt alle fragen.
Und nichts kaufen.
Ja.
Die können ja gerne fragen, aber sie sollen auch was kaufen.
Ja.
Die gehen dann zurück und sagen, ach, alles scheiße. Kannst du noch mal bitte Künstler XY sagen, dass das alles Kacke ist und die Shirts letztes Jahr viel, viel schöner waren und der vielleicht auch ein bisschen mal was für Frauen machen soll. Also alles klar, ich gehe gleich nach hinten, sag Johannes das und dann gibt's hier beim nächsten Mal auch schöne Shirts.
Ach Mensch.
Gut. Ich würde einfach sagen, das war ein schöner kleiner Besuch bei euch hier.
Vielen Dank.
Heißt das jetzt nun Willemsrock? Ist das hier das Willemsrock? So, das Willemsrock-Gebäude, kann man dazu sagen?
Ja, also Willemsrock sind mehrere Gebäude, aber ihr befindet euch im Headquarter.
Im Headquarter Willemsrock Schublade Tourhafen.
Genau.
Sehr gut.
Ein Teil von Hamburg United.
Ein Teil von Hamburg United. Man wird viel hören von euch nach Corona.
Auf jeden Fall.
wenn wieder alles losgehen darf. Habt ihr noch einen Song für die Playlist?
Da fange ich einfach an. Ich wünsche mir von Sperling, die haben Freitag ein Album rausgebracht. Und ich finde das Album tatsächlich sehr großartig. Es ist eine Mischung aus Heiß Kalt und so ein bisschen 8 Kids angehaucht. Und da wünsche ich mir Eintagsfliege von. Das ist ein sehr großartiger Song.
Gut, dann wünsche ich mir 2 Songs und einmal von unserem weiblichen Gast, der durch die Sendung führt, und zwar von der Lisa Marie, von deren Band April Art, und die haben gerade einen Song gemacht, der heißt Break the Silence. Und dann wünsche ich mir einen Song von Herrn DK, aber du darfst ja einen aussuchen davon, Timo.
Ich wünsche mir den Track K1, weil er so schön entspannt ist, und grüße die Rasselbande damit ganz lieb.
Ich gehe mal ein bisschen aus dem Rahmen raus. Ich wünsche mir Bruce Springsteen mit Philadelphia.
Oh, schön. Oh,
schöner Song.
Schön.
Oh, schöner guter, Song. Guter Film, schöner Song.
Ja.
Gutes Ende.
Gutes Ende. Also, dann hören wir uns in einer Woche auf dem Donnerstag. Macht's gut. Und wenn ihr Lust habt, lasst dann ja auch mal ein nettes Wort da. In den Kommentaren.
Muss nicht sein.
Nein,
ciao, ciao.
Tschüss. Nicht.
Tschüss. Ciao.
So. Ich schon wieder. Zum Abschluss, also ich darf ja wirklich die letzten Schlussworte an euch richten, möchte ich einfach nochmal sagen, April Art wäre nicht April Art, wenn wir mit mit Problemen enden würden. Also wir sind eigentlich eine Band, die immer nach vorne guckt und versucht, irgendwo immer noch das Positive zu sehen. Das heißt, ich möchte einfach kurz einen Ausblick in meine Welt geben, wie es nach Corona weitergehen wird. Also wenn dieser ganze Scheiß hier vorbei ist, dann schmeiße ich als erstes mal eine richtig fette Gartenparty. So mit komplett Family, Freunden, Band, richtig laut Mucke, komplett eskalieren, sehr viel Bier, vielleicht auch ein bisschen Schnaps. Ich bin nicht so der Schnapstrinker, aber es darf auch Schnaps getrunken werden. Ich habe nichts dagegen. Das ist sowas, was ich, glaube ich, als allererstes machen werde, wenn der Scheiß hier rum ist. Und danach vermisse ich natürlich am allermeisten einfach Festivals. Selber auf Festivals gehen, ich liebe es, dort zu sein. Und ich liebe es natürlich, auf Festivals zu spielen und den Kontakt mit den Fans, sich am Merchstand nach der Show verschwitzt treffen und alle in den Arm nehmen zu können und sich einfach freuen, dass der Scheiß rum ist und ja, wir gemeinsam einfach wieder Musik, Kultur erleben können. Und ja, wir haben alle noch einen harten Weg, glaube ich, vor uns, bis es soweit ist. Aber ich glaube, der Schlüssel dahin ist einfach, dass wir jetzt gemeinsam zusammenhalten und uns an die verkackten Maßnahmen, die uns ja alle nerven, aber uns weiterhin dran halten, um es gemeinsam durchzuziehen und gemeinsam zu schaffen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel und das ist sowieso, glaube ich, auch so ein Schlüssel im ganzen Leben, dass man einfach gemeinsam viel mehr erreichen kann. Also, liebe Grüße von Lisa von April Art.